DW Menschen und Märkte.
Deutsche Bank unter Druck, neuer Chef mit neuer Strategie. Welche Signale die EZB für die Geldpolitik gibt. Kampf um die Vorherrschaft am Flugzeugmarkt und Automesse in China. Wer baut das Elektroauto der Zukunft? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Deutsche Bank hat Anleger mit einem Gewinneinbruch geschockt. Der Gewinn sank im ersten Quartal um rund 80%. Der neue Chef, Christian Sewing, greift schnell durch und verordnet einen Strategiewechsel, der mit einem deutlichen Stellenabbau im umstrittenen Investmentbanking verbunden ist. Wie kommt das an der Börse an? Dazu Ulla Herrmann.
Gerade mal 120 Millionen Euro hat die Deutsche Bank in den vergangenen 3 Monaten verdient. Mancher US-Konkurrent schaffte das innerhalb eines Tages. Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance.
Das ist wirklich nur 20% von dem, was im Vorjahresquartal erwirtschaftet worden war und auch noch deutlich weniger, als das eigentlich die Analystenschätzungen gezeigt haben. Und man hat gesehen, dass einfach die Erträge sehr stark im Investmentbanking, insbesondere so in diesem Zinsgeschäft, zurückgegangen sind.
Analyst Philipp Hessler von der Equinet Bank.
In den einzelnen Geschäftsbereichen jeweils Ergebnisrückgänge, also die Zahlen fürs erste Quartal, ja, waren enttäuschend, da gibt es wenig Positives.
Dieter Hein vom unabhängigen Analysehaus Fairresearch beobachtet das Frankfurter Institut seit Jahren. Er war mal wieder entsetzt.
Die Ergebnisse sind eigentlich fürs erste Quartal aus meiner Sicht katastrophal und die Bank hat für mich auch keinen Plan, wie sie das ändern will.
Der 47-jährige neue Bankchef Christian Sewing versucht jetzt den Befreiungsschlag. Das Investmentbanking wird gestutzt, das Zinsgeschäft in den USA verkleinert. Das weltweite Aktiengeschäft soll auf den Prüfstand. Möglicherweise werden auch die Geschäfte in Asien verkleinert. Stärkere Konzentration stattdessen auf Europa. Analyst Philipp Hessler begrüßt den Schritt.
Ich denke schon, dass es richtig ist, dass man sich in einzelnen Bereichen im Investmentbanking, dass man die überdenkt und dann auch einstampft. Beispielsweise in den USA ist es schon fraglich, ob die Deutsche Bank da in jedem Bereich tätig sein muss oder auch in Asien einzelne Produktbereiche. Ich denke, das ist schon der richtige Weg, das zu überdenken.
Problem nur, im Investmentbereich hat die Deutsche Bank auch Geld verdient. Bankanalyst Dieter Hein sieht die Pläne ohnehin skeptisch.
Also man müsste wesentlich radikaler da durchforsten. Und das, was die Deutsche Bank gerade erzählt hat, das habe ich schon häufig gehört, umgesetzt hat sie es leider nicht.
Der neue Bankchef Christian Sewing will nun weiter sparen, um ertragreicher zu werden. Der ganze Umbau ist daher verbunden mit einem weiteren Stellenabbau.
Die Bank hat viel zu hohe Kosten und verliert permanent Umsätze. Das heißt, sie müsste die Umsätze stabilisieren und die Kosten deutlich reduzieren. Dazu ist sie aber wohl nicht bereit und in der Lage.
Kritisiert Dieter Hein und verweist auf die Milliardenerfolgsboni der Manager, die gezahlt werden, obwohl das Institut im vergangenen Jahr Verluste schrieb. Im Übrigen sei Christian Sewing nicht der geeignete Mann, um das Frankfurter Geldhaus in die Spur zu bringen, glaubt er. Auch Paul Achtleitner, der Chefaufseher der Deutschen Bank, sei der falsche Mann.
Er hat der Deutschen Bank stark geschadet. Er hätte schon längst gehen müssen und er hätte auch nicht wiedergewählt werden dürfen als Aufsichtsratschef im letzten Jahr. Aber die Aktionäre haben ihn gewählt. Da haben sie das, was sie verdienen.
Der weitere Umbau bei der Deutschen Bank geht erst einmal ins Geld. 800 Millionen Euro soll er allein in diesem Jahr kosten. Bleibt nur noch die Frage, womit will die Bank künftig Geld verdienen? Denn auch hierzulande wildern die US-Konkurrenten, jagen der Deutschen Bank Geschäfte ab. Fazit: Das Frankfurter Institut bleibt eine Dauerbaustelle. Das wissen auch die Anleger und ergreifen die Flucht. Das Papier der Deutschen Bank hat allein seit Jahresbeginn rund 25% eingebüßt.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das Ulla Herrmann. Die Europäische Zentralbank rüttelt wie erwartet nicht an ihren Leitzinsen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibe bei 0,0%, teilten die Eurowächter am Donnerstag in Frankfurt mit. Dort liegt er bereits seit März 2016. Auch den sogenannten Einlagensatz beließen die Währungshüter bei minus 0,4%. Geldhäuser müssen also weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der EZB über Nacht überschüssige Liquidität parken. Ob es aus Frankfurt Signale für weitere Geldpolitik gab, weiß Ursula Mayer.
Erst einmal die Füße stillhalten, das war der Tenor während der Pressekonferenz bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Der EZB-Rat hat beschlossen, den Leitzins nicht anzutasten. Schon seit über 2 Jahren ist er unverändert auf einem Rekordtief von 0%. Keine Veränderung auch bei den umstrittenen Anleihekäufen. Gigantische 2,5 Billionen Euro will die EZB dafür insgesamt ausgeben. Sie kauft Anleihen der Eurostaaten und andere Wertpapiere mindestens bis September. Man will nicht zu früh geldpolitisch auf die Bremse treten, erklärt EZB-Präsident Mario Draghi.
Wir brauchen eine ruhige Hand. Darüber haben wir im EZB-Rat diskutiert. Diese Geldpolitik hat uns bisher gut geholfen und wird es in Zukunft auch. Deswegen brauchen wir Geduld, Beharrlichkeit und Vorsicht.
Vorsichtig macht die Währungshüter insbesondere, dass die Wirtschaft in der Eurozone nicht mehr weiter brummt, wie sie das die letzten Quartale getan hat. Der Italiener Draghi spricht von einer Normalisierung.
Seit dem letzten Treffen war eigentlich in allen Ländern zu beobachten, dass sich das Wirtschaftswachstum dort leicht verlangsamt oder zumindest die Dynamik nachlässt.
Alle Branchen sind laut Draghi davon betroffen, etwa auch das Baugewerbe oder die Industrieproduktion. Mitunter gibt es dafür ganz banale Gründe, zum Beispiel Streiks, die Osterferien oder einfach das Wetter. Selbst die Stimmungsbarometer in der Wirtschaft fielen zuletzt nicht positiv aus, etwa in Deutschland der IFO-Geschäftsklimaindex. Und so scheint die Zeit für eine Zinswende noch längst nicht gekommen, meint Sascha Steffen, Professor für Finanzen und Notenbankexperte bei der Frankfurt School of Finance and Management.
Auf der einen Seite sehen wir, dass einige Konjunkturdaten doch vielleicht schwächer sind als erwartet. Wir haben immer noch diese offene Flanke, ob es tatsächlich noch weiter zu einem Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt. Das sind alles Unsicherheiten, die es der EZB schon schwer machen, wirklich ein Umschwenken einzuleiten.
Zumal auch das Verhältnis zwischen den USA und Europa immer schwieriger wird. So könnten die Strafzölle auf Stahl und Aluminium bald auch für EU-Staaten gelten. Bislang wurden sie davon noch verschont. Die verbalen Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump kommentiert EZB-Chef Mario Draghi so.
Wir müssen abwarten. Bis jetzt ist das nur rhetorisch. Aber wenn es einen immer größeren Protektionismus gibt, also wirtschaftliche Abschottung, würde sich das direkt auf den Handel mit Europa auswirken. Bis jetzt ist das nicht spürbar.
Wenn die Wirtschaft auch dadurch zusätzlich belastet würde, wäre es für die europäischen Währungshüter immer schwieriger, ihr Inflationsziel von nahe 2% im Euroraum zu erreichen. So definieren sie stabile Preise in der Eurozone. Mit zuletzt 1,3% waren sie davon noch weit entfernt.
Ursula Mayer war das. 1800 Passagierflugzeuge wurden im vergangenen Jahr weltweit ausgeliefert, Tendenz steigend. Etwa jedes zweite kam aus Europa. Das europäische Flugzeugkonsortium Airbus und der US-Hersteller Boeing sind die größten Konzerne der Luftfahrtindustrie, die bei Aufträgen und Umsatz um die Vorherrschaft am Markt kämpfen. Bei der internationalen Luftfahrtschau ILA in Selchow bei Berlin präsentieren sie sich recht unterschiedlich, berichtet Johannes Frevel.
Seit Jahren liefern sich der europäische Flugzeugbauer Airbus und sein US-Rivale Boeing ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Airbus hat Aufträge für die nächsten 9 Jahre gehortet und Boeing in Jahrzehnten Marktanteile abgejagt. Dafür hat der US-Wettbewerber die Nase vorn, wenn es darum geht, bestellte Flugzeuge auch wirklich zu liefern. Boeing stellt auf der Luftfahrtmesse ILA Entwicklungen aus seinen Forschungslaboren vor. Vor allem geht es Boeing-Deutschland-Chef Michael Heidinger jedoch darum, den Schwerlasthubschrauber Chinook zu präsentieren. Er hofft, das Bundesverteidigungsministerium gibt ihm den Zuschlag.
Wir bieten mit unserem Modell Chinook die, wie wir glauben, optimale Lösung. Wir glauben, dass wir als Boeing sehr, sehr gut aufgestellt sind, weil wir ein verlässliches, verfügbares und bezahlbares Produkt haben.
Bei Passagierflugzeugen soll sich die Nachfrage in den nächsten 15 Jahren weltweit verdoppeln. Experten wie Rolf Henke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erwarten, das Kopf-an-Kopf-Rennen von Airbus und Boeing wird bald nach neuen Regeln funktionieren.
Das ganze Thema unbemanntes Fliegen, die sogenannten Drohnen, die in den Luftraum ja auch integriert werden müssen. Wir haben neue Themen wie das elektrische Fliegen, was sicherlich erstmal klein anfangen wird, wieder neue Überschallflugzeuge. Es kommen viele neue Elemente auf den Markt, die das eh schon, sagen wir, sehr belastete System sicherlich noch weiter fordern werden, was für Forschung spannend ist. Sehr, sehr spannende Zeiten.
Das Geschäft wird der machen, der sich schnell auf neue Wettbewerbsfaktoren einstellt. Airbus liege dabei gegenüber Boeing zwar nicht immer vorn, räumt Volker Thum vom Branchenverband BDLI ein. Deutsche Firmen verdienten freilich auch als Boeing-Zulieferer.
Wir müssen uns weiter bei den großen Flugzeugen anstrengen. Natürlich haben wir eine A350G, die gegen die 787 ankämpft. Es kommt jetzt die neue 777X. Da werden wir sehen müssen, wie wir reagieren. Aber für unsere deutsche Industrie ist auch ein Produkt wie die 777X als hervorragend. Also der neue Klappflügel an der 777X kommt aus Deutschland, aus Lindenberg im Allgäu.
Axel Fleig, Forschungs- und Technologiechef bei Airbus, präsentierte auf der ILA einen Airbus A340 mit Flügeln aus Carbonmaterial. Der Vorteil: eine glattere Oberfläche, weniger Luftwiderstand und etwa 5% weniger Verbrauch. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, betont er inmitten der summenden Computer im Forschungsflieger.
Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 20 Jahren über 34.000 neue Flugzeuge brauchen, zusammen mit unseren Konkurrenten. Aber wir haben ja einen guten Marktanteil von 50%. Und ich denke, wir arbeiten daran, den mindestens zu halten. Wir sind groß geworden über Innovationen in Airbus. Es gibt viele Dinge, die wir zuerst gemacht haben. Und das hat uns dann diesen Erfolg im Markt beschert. Und was Sie hier gerade sehen, ist auch wieder eine Innovation. Ich denke, hier haben wir auch die Nase vorn. Und das sollte uns auch dann in der Zukunft wieder helfen, dominant im Markt zu sein.
Der Wettbewerb am Himmel bleibt hart. Und vielleicht werden sich neben Airbus und Boeing bald auch Hersteller aus China oder Russland ihren Anteil am wachsenden Flugzeugmarkt sichern.
So viel von Johannes Frevel. Die Zukunft im Autosektor ist elektrisch, das ist klar. Aber viele der Modelle sind noch Studien, die auf den großen Automessen erst vorgestellt werden. Wie jetzt in Peking, wo die Auto China 2018 allmählich zur weltweiten Leitmesse wird, wie es der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer formuliert. Wann ist es denn endlich soweit mit den Elektroautos? Und wer wird sich durchsetzen? Die großen Konzerne oder die kleinen, schnellen Start-ups? Markus Pfalzgraf berichtet von der Automesse in Peking.
Schaut man sich in den Messehallen in Peking um, dann sieht man, dass die Autos wieder größer werden. Überall SUVs, Kompakt-SUVs, Limousinen, aber eben auch das. Erstmals überwiegen die Elektroautos. Sie spielen auch die zentrale Rolle in all den aufwendigen Premieren und Präsentationen, die wie ausgefeilte Bühnenshows mit Licht- und Videoprojektionen daherkommen. Dabei könnte man fast vergessen, dass die großen traditionellen Hersteller das meiste Geld in China immer noch mit herkömmlichen Benzinern verdienen. Diesel gibt es hier nicht. Aber auch die reinen Elektroautohersteller sind vertreten. Start-ups wie NIO, neue Firmen ohne große Geschichte, vielleicht aber mit einer Zukunft. Ohne emotionale Kundenbindung, aber auch ohne Ballast. NIO-Manager Zhang Hui freut sich über die Konkurrenz, denn so wachse der Markt insgesamt, sagt Zhang Hui.
Wir brauchen mehr Partner, die einfach in diese Märkte anspringen sollten und damit wir die Kunden überzeugen können. Leute, nicht mehr Verbrennungsmotor, jetzt ist es grünes Auto.
NIO hat als chinesisches Unternehmen vielleicht auch einen Startvorteil im größten Automarkt der Welt. Byton dagegen wurde von ehemaligen BMW- und Infiniti-Managern gegründet, die aber über eine langjährige Erfahrung in China verfügen und in Nanjing produzieren. Byton sieht sich als globales Start-up, ähnlich wie NIO. Gründergeist aus dem Silicon Valley, Design in München, gebaut in China. Carsten Breitfeld ist Mitgründer und Geschäftsführer von Byton.
Bei Wettbewerbern draußen kann man eigentlich sehen, dass eine der beiden Seiten unterentwickelt ist. Das sind hervorragende Unternehmen, die Autos bauen können. Die verstehen nicht so richtig, was ein Smart-Produkt eigentlich ausmacht. Und dann gibt es eine Menge Unternehmen, die aus der Software-Ecke eher kommen, sehr innovativ, die alle diese Ideen haben. Denen fehlt aber regelmäßig das Know-how, Autos zu machen. Und wenn eins von beiden fehlt, wird es nicht funktionieren.
Byton hat zwei Prototypen entwickelt, einen SUV und jetzt auch eine Limousine. NIO ist da schon einen Schritt weiter und produziert verschiedene Modelle in Serie, ist aber auch näher am chinesischen Start. Auch hier dominieren SUV und größere Limousinen. Angst vor der neuen innovativen Konkurrenz strahlen die Großkonzerne bislang nicht aus. Der neue VW-Chef Herbert Diess, nach seinem ersten Auftritt im Ausland in dieser Funktion, gibt sich aufgeräumt.
Der Eintritt in die Autoindustrie ist auch nicht so einfach. Es sind hohe Investitionen. Auf Stückzahl zu kommen ist nicht so leicht. Eine Marke weltweit zu etablieren ist aufwendig. Also auch die Hürden bleiben schon hoch. Also ich würde mal sagen, das Rennen ist offen und wir freuen uns über die neue Konkurrenz, die wir haben.
Auch wenn die traditionellen Autohersteller bislang nur wenige wirklich massentaugliche elektrische Modelle haben, überbieten sie sich mit Ankündigungen. Und auch bei Geely, in Deutschland inzwischen bekannt als neuer Anteilseigner bei Daimler, kündigt der Chef der Autosparte An Zhonghui an. In Zukunft werden wir alle Modelle der Geely-Gruppe elektrifizieren. Der Konzernchef und Geely-Gründer Li Shufu hatte schon die europäischen Wettbewerber zu mehr Wandel aufgerufen. Unter anderem an der Flexibilität wird sich entscheiden, wer am Ende bei der großen Elektrifizierung vorne liegen wird.
Wer baut das Elektroauto der Zukunft? Markus Pfalzgraf berichtete aus Peking. Und das war es mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.